Wir haben sie schon gehört, die Jahreslosung, und sie steht ja auch hier, schön gemalt von Marlies wieder. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und was immer ganz gut ist, am Anfang mal zu machen, ist, sich die Umgebung anzugucken einer Jahreslosung. In was für einem Zusammenhang steht eigentlich so ein Vers? Und das wollen wir jetzt auch mal machen. Ich lese die Verse 1 bis 8 aus der Offenbarung, Kapitel 21, also das vorletzte Kapitel der Bibel. Ich lese nach der Lutherbibel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist also der Rahmen, der Zusammenhang unserer Jahreslosung. Ich möchte mit einer Buchempfehlung beginnen. Also auch ich habe natürlich mehrere Sachen gelesen als Vorbereitung auf die Predigt. Und unter anderem gibt es von unserem Präses der Freien Evangelischen Gemeinden in Norddeutschland ein Buch extra zur Jahreslosung. Und das möchte ich sehr empfehlen, das Buch. Ich habe es mit Gewinn und mit Freude gelesen. Es ist kein rein theologisches Buch, und das ist auch das Gute daran. Es ist ein sehr ehrliches, teilweise persönliches Buch, was lebensnah geschrieben ist. Es kostet nur 7 €, es ist auch nicht sehr dick, und würde euch empfehlen, besorgt euch das und lest das Buch. Ich werde nicht allzu viele Gedanken aus dem Buch jetzt in die Predigt bringen, sodass es sich wirklich lohnt, das Buch noch zu lesen. Nochmal zu unserem Text, in dem unsere Jahreslosung steht. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, so fängt das hier an. Fast alle Bibellehrer sind sich einig darüber, dass dieser Abschnitt, den wir hier gelesen haben, Kapitel 21, Verse 1 bis 8, über den ewigen Zustand spricht. Das, was uns alle erwarten wird und bis in die Ewigkeit sozusagen begleiten wird. Nun ist das bei der Offenbarung nicht so ganz einfach zu sagen, was bedeutet jetzt was und auch wann spielt etwas zeitlich. Aber hierüber sind sich, glaube ich, fast alle Bibellehrer einig. Wir schauen sozusagen mit diesem Abschnitt ein bisschen in die Ewigkeit hinein. Und der Vers 6, aus dem unsere Jahreslosung genommen ist, der fängt ja an mit etwas, was wir schon auf Offenbarung 1, Vers 8 lesen könnten. Das ist jetzt also nicht ganz neu, dieser Gedanke, sondern er wird wieder aufgegriffen. Und den hat Ansgar Hörsting ganz schön übersetzt. Er hat also auch genau diesen ganzen Abschnitt, den wir jetzt vor uns haben, hier in seinem Buch, sich genommen und bespricht ihn. Und er übersetzt den Vers 6. Es ist vollendet. Ich bin das A und das Z, der Anfang und das Ziel. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Ich fand seine Übersetzung so schön mit A und Z, weil genau darum geht es. A und O im griechischen Grundtext des Neuen Testaments steht Alpha und Omega. Das sind genau der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und Luther hat das Omega dann in O übersetzt. Schöner ist es eigentlich mit A und Z zu übersetzen. Anfang und Ziel. Anfang und Ende. Und dieses Es ist geschehen ist genau das, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Wir sind hier also am Ende aller Zeiten angekommen. Es ist vollbracht. Nun steht dieser Text ja in der Offenbarung. Ich habe es schon angedeutet, die Offenbarung ist ein nicht ganz einfaches Buch. Sie ist für manche immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Das sagt sie ja sogar über sich selber. Aber diese 7 Siegel werden geöffnet und es ist das Lamm Gottes. Wie wir ja wissen und wie wir auch in der Offenbarung selber erfahren, unser Herr Jesus Christus selbst, der diese Siegel bricht. Also möchte ich auch jedem Mut machen, in die Offenbarung mal reinzuschauen, sie zu lesen und zu schauen, ob diese 7 Siegel sich nicht auch für dich lösen und du ein Verständnis bekommst von dem, was da geschrieben ist. Es ist wahr, in der Offenbarung stehen auch viele Dinge, die uns erschrecken, die uns Angst machen und die vielleicht sogar uns hadern lassen mit Gott, mit unserem Bild von Gott. Es gibt viele Kriege, es gibt viel Tod und es gibt viel Leid, bis es ankommt, da wo wir jetzt in unserem Text stehen, in Offenbarung 21. Trotzdem hat die Christenheit von Anfang an die Offenbarung als Trostbuch verstanden und gelesen. Und wenn man sich hineinversetzt in Christen, die verfolgt werden, und das gibt es gerade in unserer Zeit mehr denn je, dass Christen wegen ihres Glaubens unterdrückt werden, eingesperrt werden und bitteres Leid erfahren müssen. Für solche Leute, das sind Zeugnisse von vielen aus Gefangenschaft, ist die Offenbarung ein Trostbuch. Und vielleicht wird es auch für dich in manchen Situationen den ein oder anderen Trost bereithalten. Ich will ein paar Hilfen mit auf den Weg geben, falls ihr euch entscheidet, die Offenbarung mal ganz zu lesen, ein paar Hilfen mit auf den Weg geben, die vielleicht manches dann etwas leichter machen, bei der Einordnung. In der Offenbarung ist es quasi wie mit jedem anderen biblischen Buch eigentlich auch. Es hilft, sich die Frage zu stellen, das, was hier jetzt beschrieben ist und aufeinander folgt, ist das wirklich in einer zeitlichen Abfolge geschehen oder ist das anders angeordnet, aus gutem Grund? Ich weiß noch, ich mache jedes Jahr einen Film mit all den Ereignissen, die wir in der Familie so erlebt haben. Dazu nehme ich Fotos, die wir fotografiert haben, kleine Videoszenen und Clips, die wir gefilmt haben im letzten Jahr. Das mache ich jetzt seit 10 Jahren, seit unser erstes Kind geboren ist. Immer eine so eine Familien-DVD und die kriegen die Großeltern, dann immer so zu Weihnachten. Das ist für mich dann auch der Anlass, das fertig zu machen und sich hinzusetzen. Und jetzt wieder im Anfang Dezember stand ich wieder vor der Überlegung, wie ordnest du denn das ganze Material? Und ich muss sagen, ich habe manchmal ein bisschen geschummelt. Denn wir sind öfter mal zwischen Neu-Wulmsdorf und dann wieder Weihe bei Bremen, wo die Großeltern wohnen, hin und her gefahren. Und dann war das eine da, dann waren wir wieder in Neu-Wulmsdorf, gab es ein paar Bilder und dann wieder in Weihe und wieder hin und her. Und das geht ja ein bisschen zu durcheinander, wenn man das wirklich jetzt einfach in der zeitlichen Reihenfolge immer so in den Film bringt. Also habe ich manche Sachen, wo wir zwischendurch schon wieder in Neu-Wulmsdorf waren, aus Weihe dann doch einfach hintereinander gehängt. Das wirkt dann im Film auch besser. Es sind nicht immer diese Sprünge. Und da ist mir so klar geworden, das ist eigentlich ganz normal. Es muss nicht alles immer in der richtigen zeitlichen Reihenfolge sein. Warum eigentlich? Es wird doch komponiert und aus gutem Grund in eine bestimmte Ordnung gebracht. Und die Ordnung ist nicht immer zeitlich. Und wenn ihr das mitnehmt, diesen Gedanken, dann wird manches in der Bibel auch leichter verständlich. Auch in den Evangelien ist nicht alles zeitlich in der Reihenfolge geschehen, wie es da steht. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, es gibt auch andere Sachen, nach denen man ordnen könnte, geografisch. So habe ich es gemacht. Da habe ich ein paar Sachen, die in Weihe sich zugetragen haben, dann hintereinander gebracht, obwohl wir zwischendurch schon wieder ganz woanders waren. Und man kann auch thematisch ordnen. Alle Geburtstage hintereinander weg. Bei uns bietet sich das fast an. Mara hat im Mai, Micha hat im Juni, ich habe im Juni, wie auch immer. Es gibt verschiedene Ordnungskriterien und das trifft natürlich auch auf die Bibel zu, auf die Evangelien und auch auf die Offenbarung. Und nun ist es tatsächlich so, der Abschnitt, den wir hier haben, Offenbarung 21, Vers 1 bis 8, wenn man weiterliest ab Vers 9 und meint, dass das direkt sich anschließt an die Verse 1 bis 8, dann ist man höchstwahrscheinlich auf einem Holzweg. Die meisten Bibellehrer sind der Überzeugung, dass das, was nach Vers 8 kommt, ein Rückblick ist. Und warum? Es ist von der Stadt die Rede gewesen in unserem Text eben. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, was aus dem Himmel herunterkommt. Und was dann ab Vers 9 berichtet wird, berichtet Details über diese Stadt, aber nicht aus dem ewigen Zustand, der uns jetzt schon in 1 bis 8 beschrieben wurde, sondern ein Rückblick auf das tausendjährige Reich, was direkt in Kapitel 20 vorher beschrieben wurde. Ich will jetzt gar nicht weiter auf die Details eingehen, weil ich möchte über die Jahreslosung reden und nicht über die Offenbarung. Aber ich möchte euch ermutigen, die Offenbarung mal zu studieren. Ihr werdet bestimmt Gewinn davon haben. Aber solche Sachen müsst ihr berücksichtigen, damit ihr nicht zu falschen Schlüssen kommt. Wenn man nämlich denken würde, dass das, was danach kommt, sich auf den ewigen Zustand bezieht, dann würde man denken, oh, da gibt es noch Nationen, die außerhalb der Stadt leben, die in die Stadt kommen müssen und noch Heilung brauchen. Dann kommt man auch ganz schnell dahin, dass man Jesaja 65, wo auch von einer neuen Erde und einem neuen Himmel die Rede ist, eine Prophetie, aber dort sterben manche Leute mit 100, wenn man mit 100 stirbt, dann heißt es, ist man früh gestorben. Aber es gibt noch den Tod. Und wir haben in unserem Abschnitt eben gelesen, es gibt keinen Tod mehr. Unser Abschnitt spricht von dem ewigen Zustand. Und Offenbarung 21, Vers 9 bis 22, Vers 5 ist ein Rückblick auf das tausendjährige Reich. Und darauf bezieht sich auch Jesaja 65. Das nur mal so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, müsst ihr euch nicht alles merken, wenn ihr die Offenbarung oder die Prophetien im Alten Testament studiert, einfach nochmal dran erinnern und genauer hingucken. Man darf das nicht alles über einen Kamm scheren. Es ist mit der Prophetie und der Erfüllung genauso wie mit vielem anderen auch, nicht nur in der Bibel, aber gerade auch in der Bibel, eine Prophetie aus dem Alten Testament und wie wird sie erfüllt? Carsten hatte neulich schon mal darüber gesprochen, ganz oft hat eine Prophetie im Alten Testament zwei Erfüllungen, manchmal sogar drei. Eine zur Zeit, zur Lebzeit des Propheten noch und eine zukünftige. Und manche Prophetien aus dem Alten Testament sind mit dem ersten Kommen Jesu auf diese Erde vor 2000 Jahren erfüllt worden. Und wenn ihr das Matthäus-Evangelium mal lest, offensichtlich ist das so mit dem Schwerpunkt als Adressatenkreis Juden geschrieben worden. Da wird ganz oft Bezug genommen auf Prophetien aus dem Alten Testament und wie sie sich erfüllt haben. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Matthäus-Evangelium so bewusst gelesen hat. Über manche Sachen, da staunt man doch. Ein Weinen wird sein in Rama. Mit dieser Prophezeiung zum Beispiel ist der Mord an den Kindern durch Herodes angekündigt gewesen. Da würde man nicht drauf kommen, dass das eine solche Erfüllung hat, wenn man das nicht schon wüsste, was passiert ist. Und so ist es oft. Prophetien sind noch unscharf, solange sie noch nicht erfüllt sind. Und im Nachhinein macht es dann Klick und sagt man, aha, das war gemeint. So ist es auch mit Altem und Neuem. Wenn etwas neu gemacht wird, dann wird es manchmal doch deutlicher, klarer. Und so ist es auch mit Irdischem und Himmlischem. Das, was hier abgebildet ist, wer hat dann eine Idee, was das ist? Ein Mann mit Krawatte, genau. Auch noch eine Idee, welcher Mann mit Krawatte? Das Bild hatten wir doch eben. Wow. Cool. Also, seht ihr, man muss gar nicht so ganz scharf sehen. Man erkennt trotzdem. Schauen wir mal. Könnte das sein? Schon deutlicher, ne? Und hier nochmal das Bild, was wir ganz vorne neben dem Buch schon hatten. Und wisst ihr was? Das ist doch ein Bild dafür, dass wir jetzt vieles noch unscharf sehen, sowohl die Prophetien und wie sie sich erfüllen werden. Bezogen auf die Offenbarung brauchen wir uns auch nicht zu viele Gedanken machen. Sind diese Heuschrecken, von denen da irgendwo die Rede ist, sind da wirklich Heuschrecken mit gemeint oder sind das vielleicht Hubschrauber? Macht alles keinen Sinn. Viele Christen haben sich damit lächerlich gemacht. Neulich drüber geredet, wenn man nochmal so Bücher aus den 70er Jahren nimmt, was da so für Erfüllungen vermutet wurden und dann kam es doch noch anders. Wir sehen einfach noch ein bisschen zu unscharf. Aber das, was wir kennen, das erkennen wir selbst, wenn es unscharf ist. Karl-Heinz und andere von euch haben Ansgar Hörsting erkannt, obwohl er so unscharf ist. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Ich habe da oben hingeschrieben, das Irdische und das Himmlische. Ich bin überzeugt davon, wenn wir uns dermaleinst bei Gott im himmlischen Jerusalem wiedersehen werden, wir werden uns auch erkennen. Und wisst ihr was? Das, was wir jetzt voneinander sehen, das ist eigentlich das linke Bild. Nicht so richtig scharf. Vielleicht verletzt, vielleicht verunstaltet. Durch Behinderung, durch Krankheit, vielleicht alt geworden. Vielleicht auch gar nicht richtig aufgeblüht zu seinem Potenzial. Aber dann im Himmel, dann werden wir richtig erkennen. Dann werden wir nicht nur den Herrn Jesus erkennen, wie es in diesem Bibelvers heißt, 1. Korinther 13, Vers 12, wo es heißt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Wir werden den Herrn Jesus erkennen und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wir werden nicht lange überlegen müssen, wer es denn ist. Ihr habt sogar Ansgar Hörsting erkannt. Und wir werden auch uns erkennen. Und wir werden jeden sehen, wie er wirklich gemeint ist. Und jeder wird schön sein, wie Gott ihn gemeint hat. Und wie Gott ihn auch jetzt schon sieht. Also auch in der Offenbarung begegnet uns vieles Unscharfe. Deswegen macht euch nicht zu viele Sorgen darüber, sondern lest drüber hinweg, wenn euch etwas befremdlich ist. Und nun komme ich endlich zu unserem Losungstext, unserem Jahreslosungstext. Ich will dem Durstigen geben, so fängt unsere Losung an. Durst. Durst kennen wir auch noch, hauptsächlich im Sommer. Ansonsten stillen wir ja so leichte Durstgefühle schon immer sehr schnell. So echten Durst haben wir doch recht selten. Vielleicht könnte man deswegen auch das Wort Durst hier nochmal anders übersetzen, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht haben. Und das haben wir doch alle. Bedürfnisse nach dem einen oder anderen. Sehnsucht nach dem einen oder dem anderen. Und wisst ihr was, wenn man Bedürfnisse hat und wenn man Sehnsucht hat, dann ist es immer gut, das auszusprechen, darüber zu reden. Natürlich im Gebet mit Gott, aber auch im Umgang mit den Menschen. Wisst ihr, dass der größte Beziehungskiller auf der Welt unausgesprochene Erwartungen sind? Unausgesprochene Erwartungen, Sehnsüchte, Bedürfnisse, über die nicht geredet wird. Es gibt so einige Bedürfnisse, Sehnsüchte, Durst, die in diesem Leben gestillt werden können, aber manche auch nicht. Und ich möchte euch einen kleinen Abschnitt lesen aus dem Buch von Ansgar Hörsting. Er schreibt: Der Glaube erwartet nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel von diesem Leben und von dieser Welt. Wer den Himmel auf Erden erwartet, der wird enttäuscht. Er wird die Erde überfordern. Er wird politische Systeme überfordern. Er wird Menschen und somit auch sich selbst überfordern. Oder er wird versuchen, seine Utopie mit Mitteln durchzusetzen, die Andersdenkende unterdrückt. Der Realist weiß, dass die alte Erde und der alte Himmel vergehen werden und dass das Paradies anderswo ist. Der Realist weiß, erst der neue Himmel und die neue Erde werden einen Zustand erreichen, in dem es kein Geschrei und keinen Tod mehr gibt. Bis dahin wird darum gerungen und viel gelitten. Die internationale Politik und weltweite Ökonomie werden sich immer damit befassen müssen, dass das Leben in dieser gefallenen alten Welt stattfinden wird. Dazu braucht es Rechtsprechung, Sanktionen, Macht und Gefängnisse, damit das Böse nicht überhand nimmt. Das ist nicht schön und es wird nicht schön werden. Durchhalten heißt, Perspektive haben und realistisch sein. Für mich heißt Durchhalten manchmal lediglich, nicht an dem zu verzweifeln, was so geschieht. Realisten wissen, dass Gerechtigkeit erst in Gottes neuer Welt ganz durchgesetzt werden wird. Sie wissen, dass das letzte Gericht Gottes mit dazugehört, damit alles gut werden kann. Gott selbst beendet das Böse im sogenannten zweiten Tod. Und wenn wir da nochmal daran zurückdenken, an den Vers 8 aus unserem Text, wer alles nicht in das himmlische Jerusalem kommt, sondern in den feurigen Pfuhl kommt, dann war da die Rede von Götzendienern, von Lügnern, von Mördern. Und wisst ihr was, das kann uns Angst machen, aber es kann uns auch trösten. Denn es heißt ja nicht, einer, der mal gelogen hat, einer, der mal gemordet hat, sondern es heißt Lügner, es heißt Mörder. Da ist das zu einem Wesenszug eines Menschen geworden und er ist dabei geblieben. Natürlich gibt es Vergebung für jede Sünde. Und wenn man damit zu Gott kommt, dann kommt man nicht in diesen feurigen Pfuhl. Aber jemand, der dabei bleiben will, der Mörder sein will, der Mörder bleiben will, möchtet ihr mit dem zusammensitzen beim Hochzeitsmahl des Lammes am Tisch im neuen Jerusalem? Jemand, der das nicht aufgeben will, zu morden? Ist das vielleicht der Grund, warum die Bibel bis zum Schluss an diesem zweifachen Ausgang festhält, Himmel und Hölle? Sollte der Himmel verdorben werden dürfen durch Leute, die nicht lassen wollen von der Sünde? Das scheint Gott nicht zu wollen und ich glaube, wir würden es auch nicht wollen. In Psalm 42, die Verse 2 und 3, da schreiben die Brüder Korach: Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ist das nicht schön? Dieser Psalmdichter, diese Psalmdichter, die wissen schon, dass die wahre Stillung des Durstes, den wir hier in diesem Leben haben, nur durch Gott kommen kann. Und nur dadurch sein Angesicht zu schauen. So wie Ansgar Hörsting geschrieben hat, wir erwarten manchmal etwas zu viel von den Menschen um uns herum und von dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir hier nichts genießen dürfen, dass wir uns das nicht schön machen dürfen, so gut es geht. Aber mancher Durst und der eigentliche Durst der Seele, der wird durch die Dinge in dieser Welt nicht gestillt. Und wir hatten schon gelesen in Johannes 4, Lisa hatte uns das vorhin vorgelesen, das Gespräch von Jesus mit der Frau an dem Jakobsbrunnen. Da sagt Jesus zu, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Dadurch ist schon mal klar, wir kriegen jetzt schon das Wasser. Nicht erst im ewigen Zustand wird unser Durst gestillt, sondern Jesus bietet es uns jetzt schon an. Und er will noch mehr. Er will, dass dieses Wasser auch von uns noch weiter strömt. Dass wir selber zu einer Quelle des Wassers werden. Dass das Wasser von ihm durch uns weiter strömt zu anderen Menschen. Bis ins ewige Leben hinein. Ihr Lieben, dass wir noch Menschen mitnehmen, dass Menschen auch davon profitieren, dass wir dieses lebendige Wasser haben, dieses ewige Wasser. Lasst es uns nicht für uns alleine behalten, sondern lasst es rausquillen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle, heißt es in unserer Losung. Und ist das nicht schön, wenn man an so eine Quelle kommt? Wenn man noch keinen Durst hatte, dann denkt man aber, wow, von dem Wasser würde ich auch gerne trinken. Das sieht so erfrischend aus, so herrlich. Dieses Wasser aus dieser Quelle, das will ich haben. Und es ist lebendiges Wasser, es ist kein abgestandenes Wasser. Lebendiges Wasser heißt in der Schrift immer Wasser, das in Bewegung ist. Nicht Wasser, Regenwasser, was in einer Zisterne oder in einer Regentonne bei uns im Garten aufgesammelt wurde, was irgendwann modrig wird. Nein, Wasser aus einer kühlen Quelle, Wasser in Bewegung, fließendes Wasser. Und da wird schon deutlich, so lebendiges, fließendes Wasser, das können wir gar nicht für uns behalten. Wenn wir das bekommen, das Wasser hat so eine Kraft, so eine sprudelnde Kraft aus sich heraus, das will auch aus uns wieder rausquillen und zum Nächsten gehen. Und dieses lebendige Wasser, das kriegen wir umsonst. Und umsonst, das heißt laut Duden, ohne Gegenleistung. Du brauchst nichts dafür tun. Alle Werkgerechtigkeit, alle ich möchte Gott was beweisen, ich möchte Gott zeigen, dass ich nützlich bin für ihn. Das spielt dafür keine Rolle, dieses Wasser zu bekommen. Natürlich freut Gott sich über alle Dinge, die du für ihn tust und die du für andere Menschen tust. Aber dieses lebendige Wasser, das, worauf es alleine ankommt, in deinem Leben und in dem Leben eines jeden Menschen, dieses lebendige Wasser, das gibt es ohne Gegenleistung. Und unser Vers aus Offenbarung 21, Vers 6, die Jahreslosung, finde ich, hat eine ganze Menge Ähnlichkeit und Parallelen zu Johannes 3, Vers 16. Und Johannes 3, Vers 16, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, ist vielleicht der wichtigste Satz in der ganzen Bibel und in der ganzen Welt, in der ganzen Weltgeschichte. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glauben, das heißt auch Vertrauen. Beide Bedeutungen stecken in diesem Wort drin. Beides kann übersetzt werden. Und natürlich ist Glauben kein Werk, was wir zu vollbringen hätten. Nicht diese Gegenleistung, die wir Gott geben müssten. Glauben heißt, ich vertraue. Wenn ich erkenne, dass ich mit eigener Kraft nicht in das himmlische Jerusalem kommen kann, mit eigener Anstrengung, dann muss ich dem vertrauen, der mich an die Hand nehmen will und mich dorthin führt. Wenn ich meine Hand diesem reiche, Jesus, Gott, dann ist das Vertrauen, da brauche ich nichts mehr tun. Und wer dieses Vertrauen gar nicht hat, wer vielleicht nicht mal glaubt, dass es diese ewige Welt gibt, wer vielleicht sogar nicht mal glaubt, dass es Gott gibt und dass Jesus retten kann, der wird sich auf diesen Weg gar nicht einlassen. Der hat auch diesen Durst nach der Ewigkeit bei Gott nicht. Möge der Herr es schenken, dass viele diesen Durst in sich spüren und nicht anders betäuben. Ich schließe mit einem letzten Absatz von Ansgar Hörsting. Christen wird immer wieder vorgeworfen, sie würden mit ihrer Botschaft auf das Jenseits lediglich vertrösten. Ich kann diesen Vorwurf nicht akzeptieren. Es gab diese billige Masche zwar immer wieder und es mag sie auch heute noch vereinzelt geben. Diese Vertröstung, die vermeidet, sich mit dieser Welt hier und heute zu befassen. Das wäre natürlich zu wenig. Aber Christen sind bekannt dafür, dass sie diese Welt mitgestalten, für sie beten, Liebe verbreiten und ein Segen sind. Was heute viel eher vorkommt, ist die Diesseitsvertröstung. Sie geschieht, wenn so getan wird, als könne uns diese Welt genug geben, als könne der Himmel auf Erden geschaffen werden. Man will alles rausholen, was rauszuholen ist. Im Diesseits allein Trost finden, das ist Diesseits Überforderung und Diesseits Vertröstung. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist Trost, der im Jenseits ganz erfüllt wird und für das Diesseits stärkt. Amen.